Heute reden wir über Reichtum. Und jetzt vorher, die Sündung vorher, habt ihr hier schon gehört, blind, hart, träge, selbstlos und süchtig. Und ich stelle mir vor, dass keins von diesen anderen Wörtern so eine Reaktion ausgelöst hat bei euch im Zusammenhang mit Sünde oder Reichtum. Aber ich möchte, bevor du jetzt aufgrund von diesem Thema schon die Ohren und das Herz und vielleicht das Portemonnaie zumachst innerlich, sagen, dass ich wie bei den anderen Predigten nicht da bin, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich würde nicht predigen, dass du mir all dein Geld sollst geben. Ich will auch nicht predigen, warum oder dass du den Zehnten zahlen sollst, gefälligst. Und ich will nicht predigen, dass Geld etwas Schlechtes ist und wir alle möglichst wenig davon haben. Aber ich will auch nicht predigen, dass Geld etwas Gutes ist und wir alle möglichst viel davon haben. Wenn du etwas von diesen Sachen erwartet hast oder erhofft hast sogar, dann enttäusche ich dich von Herzen gern. Und falls du eine von diesen Sachen befürchtet hast, dann möchte ich dir jetzt Entwarnung geben. Aber umsonst heisst das Thema heute nicht reich. Jesus hat extrem viel zu sagen gehabt über das Thema Reichtum im Vergleich zu den anderen Sachen, über die er geredet hat. Und er hat auch sehr, sehr klare Worte gefunden dafür. Und wenn wir uns heute Morgen mit seinem Blick mit seinem Blick auf Reichtum auseinandersetzen, dann lasst uns das wirklich auch als die reichen Leute machen, die wir sind. Wir dürfen uns völlig bewusst sein, dass wenn Jesus etwas zu reichen Leuten gesagt hat, zu seiner Zeit, dass er das heute zu uns sagen würde. Allein der Fakt, dass du hier sitzt und höchstwahrscheinlich in der Schweiz wohnst, garantiert mir, dass ich dich zu den reichen Leuten dieser Welt zählen darf. Wenn du kein Einkommen hast, weiß auch nicht, sozialhilfeabhängig bist, was du für Zugang hast zu Leistungen und was für Sicherheiten du hast aufgrund vom Fakt, dass du in der Schweiz wohnhaft bist, kannst du weit suchen in der Welt, um in der gleichen Position zu sein. Aber die Sachen, die Jesus gesagt hat, ich merke, dass ich es mir beim Bibellesen vielleicht ein bisschen zu oder sehr einfach mache. Und mir schon so, oder? Man hat schon viel oftmals gelesen. Und ich schlage mich so wie selbstverständlich auf die Seite von Jesus, oder? Und nicht einfach ab, was auch Leute so alles an den Kopf wirft. Und ich merke, dass die Wirkung von seinen Worten auf mich ausbleibt. So, es bewegt mich nicht. Weil, wenn ich mich nicht wiedererkennen in den Pharisäern oder in den Kranken, in den Jüngern, wenn ich mich nicht identifizieren kann mit all den Leuten, die zu Jesus kommen, wie kann er denn seine Worte an mich richten? Wie kann er zu mir reden, wenn ich ihm nicht begegne in diesen Begegnungen? Wenn wir nur die Antworten von Jesus lernen, dann lesen wir die Bibel falsch. Und ganz speziell beim heutigen Thema reich sein. Da können wir uns nicht rausnehmen, als wären die Worte von Jesus nicht an uns gerichtet. Aber lasst uns nicht vergessen, Jesus hat von sich gesagt, dass er eine gute Nachricht bringt. Und das gilt auch für uns. Das gilt auch für die Reichen, zu denen er gekommen ist in seiner Zeit. Ich bete noch kurz, bevor wir richtig einsteigen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Am heutigen Pfingstsonntag, wo wir feiern, dass du vor langer Zeit gekommen bist, um die Kirche zu erfüllen und die Menschen erneuern, zu verändern und ihnen ein neues Leben zu schenken. Und dass das dein Wille ist für uns heute genauso wie vor knapp 2000 Jahren. Danke, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du es gut mit uns meinst. Und wir laden dich ein, zu uns zu reden. Lass mich die richtigen Worte finden, die in die Herzen treffen. dass du reden kannst. Amen.
Dankeschön.
Eine Sekunde. Also, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr die schon mal führen in der Zeit, wo ich da mein Zeug zusammenlese. Und zum Markus Kapitel 10 blättern. Ich möchte nämlich gerne eine Passage anschauen mit euch, wo Jesus sich mit einem reichen Mensch unterhaltet. Und zwar ist die Situation die, dass Jesus sich gerade auf den Weg macht und bevor Jesus wirklich losgehen kann, kommt ein Mann zu ihm und wirft sich vor ihm nieder und sagt, Jesus, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben kann bekommen? Und Jesus antwortet ihm mit ein paar von den 10 Geboten, die im Alten Testament stehen. Ehre deinen Vater, deine Mutter. Tu nicht stehlen. Bring niemals um. Tu nicht lügen. Und der Mann sagt zu Jesus, Jesus, das habe ich mein ganzes Leben seit meiner Jugend befolgt. Und dann lesen wir im Vers 21. Und Jesus hat ihn angeschaut auf die Antwort hin und hat ihn lieb bekommen. Und hat gesagt, eins fehlt dir noch. Gang und verkauf, was du hast und gib's den Armen. Und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folg mir. Der Mann aber ist entsetzt gewesen über das Wort und ist traurig weggegangen. Denn er hat viel Besitz gehabt. Da hat Jesus um sich geschaut und gesagt, wie schwer ist es für die Reichen, ins Reich von Gott zu kommen. Die Jünger aber sind verschrocken über seine Worte. Und Jesus hat aber nochmal gesagt, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich von Gott zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich von Gott. Es gibt viele Fragen, die ich mir stelle, wenn ich die Passage lese. Aber die erste und grösste ist eigentlich, wieso? Wieso muss der Mann alles verkaufen, was er hat, damit er Jesus nachfolgen kann? Wieso kommen die Reichen schwerer ins Reich von Gott? Und wieso ist Jesus so sauknallhart mit diesem Typ? Oder ist die Härte, was er sagt? Und er könnte ja, weil er könnte ja auch so der easy Jesus sein. So den Mehrnamen gerne machen, oder? Er könnte auch sagen, gut, ich sehe, es fällt dir schwer, kommst halt mal mit und wir besprechen es unterwegs. Oder Hauptsache, wir sind zusammen unterwegs. Hauptsache, du bist im Prozess. Oder Hauptsache, du setzt dich damit auseinander. Hauptsache, wir sind zusammen. Aber Jesus ist sau klar mit dem Mann. Er sagt, du gehst das verkaufen und dann kommst. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo Jesus so deutlich ist mit Leuten, die ihm nachfolgen wollen. Ein Mann, der sagt, lass mich noch zuerst meinen Vater begraben. Und dann komme ich. Sagt Jesus, lass die Toten begraben. Aber du folg mir nach. Der andere, der mit Jesus mit will, zu dem sagt Jesus, die Füchse haben Höhlen. Und die Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. In anderen Worten, wenn du mitkommen willst, heisst das, die Sicherheit von einem eigenen Haus und der Komfort von einem warmen Bett aufzugeben. Bist du dann bereit? Ein Dritter will sich noch verabschieden von seinen Eltern, bevor er mit Jesus mitgeht. Das ist ja verständlich, oder? Und Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und nochmal zurückschaut, der taugt nicht fürs Reich von Gott. Kannst du mal auf die Zunge zergehen lassen? Okay, was ist in all diesen Situationen, was passiert? All die Leute haben etwas, wo sie hindert, Jesus nachzufolgen. Sie spüren zwar in ihrem Herz, mit dem Wahr will ich mitgehen. Der hat etwas, nachdem es mich verlangt. Und ich will. Aber zuerst, ich will noch schnell da. Ich muss noch. Aber vorher muss ich noch schnell. Und Jesus ist so lieb und deckt das auf für die Leute, was in ihrem Herz vor sich geht, oder? So ist er halt. Und stellt ihm seinen Anspruch entgegen und sagt, ich kann nicht Nummer 2 sein. Es gibt keine Nummer 2. In einer Stelle, die auch mit Reichtum zu tun hat, sagt Jesus, niemals kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Reichtum dienen. Er stellt ganz klar, du hast einen einzigen Platz zu vergeben in deinem Leben, nicht eine Rangliste. Ein Platz, wo alles andere bestimmt, wie du denkst, was du machst, wie du Beziehungen lebst, wie du mit deinem Geld umgehst, alles. Und all die Leute in diesen Beispielen haben etwas gehabt, was Nummer 1 gesehen ist und nicht hätte Platz machen für Jesus. Und bei Maus unserer Bibelstelle ist es genau sein Reichtum, der ihn hindert, Jesus nachzufolgen. Und es ist noch interessant, dass etwas, was er hat, das ist, was ihm fehlt, oder? Ist euch das aufgefallen? Jesus sagt zu ihm, eins fehlt dir noch, dein Reichtum. Wenn du dann nicht mehr hast, dann hast du alles, was du brauchst, um mir nachzufolgen. Aber der Mann schafft es nicht, sich zu trennen von dem, was ihn von Jesus trennt. Und Jesus rief aus, wie schwer kommen die Reichen ins Reich von Gott? Und die Jünger verschrecken. Und wir Reichen hier nehmen Jesus hoffentlich genug ernst und verschrecken auch. Bevor wir im Kopf schon alles theologisch wegdiskutiert haben, möchte ich euch einladen, neu mal einen Schreck zu bekommen davon, dass es offensichtlich schwieriger ist, Jesus nachzufolgen, wenn man reich ist. Für dich und mich ist es schwieriger. Aber dann passiert in der Bibelstelle etwas ganz Kleines, ganz Feines und man kann es leicht überlesen. Aber es macht einen grossen Unterschied. Beim zweiten Mal sagt Jesus nämlich, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich von Gott zu kommen? Und wenn das gelesen habe, denkt, das kommt mir jetzt irgendwie nicht so bekannt vor. Weißt du, dass Jesus den Jünger Kinder sagt? Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, so, und in allen Evangelien, im Matthäus, im Markus und im Lukas, wo die Geschichte erzählt wird, die Begegnung mit dem reichen Mann, nennt Jesus seine Jünger Kinder dort, wo er sie anspricht. Und in all diesen Evangelien ist es das einzige Mal, wo er den Jüngern Kinder sagt. Und ich denke, da muss doch etwas dahinter sein, oder? Und die Antwort liegt, wie es oft der Fall ist, im Kontext. Die Verfasser von der Evangelien haben nicht einfach, was sie mit Jesus erlebt haben, in irgendeiner Reihenfolge aufgeschrieben, wie es ihnen gerade so in den Sinn kam. So, hey, dann ist das so geil mit dem Blinden und nachher sind wir nachher auf Kapernaum, oder? Sondern sie sind Schriftsteller gewesen. Und sie haben die Sache in Zusammenhang erzählt. Sie sind ganz bewusst oft die Reihenfolge von Wunder und Begegnungen mit Leuten. Und was nachher passiert. Und oft sind es so Dreierportionen. Das ist so ein gratis Tipp, kannst du mal achten. Aber auf jeden Fall, lasst uns schauen, was gerade vor dieser Begegnung mit dem reichen Mann passiert ist. Es erzählt uns ganz viel. Aber es sind nur 4 Vers. Vers 13 nämlich. Steht dann, und man hat Kinder zu ihm gebracht. Die Jünger aber haben sie angefahren. Und wie Jesus das gesehen hat, ist er außer sich geraten. Und er hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht. Sättige gehört das Reich von Gott. Amen. Ich sage euch, wer das Reich von Gott nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht reinkommen. Und er hat sie umarmt, hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie gesegnet. Ich sage euch, in dieser Stelle liegt der Schlüssel für den reichen Mann, der es schwer hat, ins Reich von Gott zu kommen. Kinder haben irgendwie einen besonderen Platz bei Jesus. Offensichtlich haben sie etwas an sich, was sie für das Reich von Gott einfach per se qualifiziert. Alle Kinder. Kinder, die sind im Reich von Gott. Und die Reichen, für die ist es fast unmöglich, ins Reich von Gott zu kommen. Und dann aufgrund von dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habe ich mir schon Dutzende Predigten müssen anhören, darüber, was es echt heisst, wie Kinder zu werden, um ins Reich von Gott hineinzukommen. Was ich dort schon alles gehört habe, oder? Kinder sind unschuldig. Wir müssen wieder unschuldig werden in unserem Denken und Handeln. Oder Kinder sind naiv und einfach. Wir müssen wieder weniger komplex sein. Einfach Kind sein. Und Kinder sind das und Kinder sind jenes. Und jetzt, nachdem ich mehrere Jahre in einem Kinderheim geschafft habe und selber einen Sohn habe, der fast einjährig ist, muss ich ehrlich sagen, dass ich glaube, all die Prediger haben ein bisschen viel Zeit mit ihrer Predigt verbracht und ein bisschen wenig Zeit mit ihren Kindern. Sonst hätten sie nicht so einen Gugus erzählt. Weil das fängt schon im kleinsten Alter an. Oder vor 2 Wochen ungefähr bin ich mit meinem Sohn auf den Spielplatz gegangen und wir sind am Spielen. Hast du so einen grossen Plastikball am Vollgeifern, oder? Und ich sehe da so ein paar Meter entfernt so Zwillingsmädchen und die entdecken uns und kommen so auf uns zu und ich höre nur noch so schwach von der Mutter, die hinter da sitzt. Oh oh. Und wie sie rief, Fien, gellet, Fien. Aber bevor sie auf dabei ist und bei uns sind die Mädchen schon lange angekommen und mein Bub sitzt dort und streckt ihnen so die Hand dagegen und es geht eigentlich ziemlich zackig, schnappt sich die eine den Ball und die andere leert den Becher voll Sand über seinen Kopf. In der Zwischenzeit kommt die Mutter natürlich an und sagt, stopp, oder, oh, sorry, es tut mir so leid. Und, alles, oder? Aber währenddessen haut das Mädchen mit dem Becher noch eigentlich gern auf dem Kopf von meinem Sohn weiter, weil das mit dem Sand noch nicht gelangt hat, oder? Und man muss intervenieren. Und, eine Studie von der Universität von Montreal ist zum Schluss gekommen, dass das aggressivste Alter von Kindern zwischen 1,5 und 5 Jahren ist. Sie schlagen, die bissen, die kratzen, sie schmeißen Zeugs durch die Gegend. Und wenn sie zu dieser Zeit den Körper und die Kraft von einem 20- oder 30-Jährigen hätten, dann gäbe es effektiv Tote. Und es ist ja nicht so, dass der Plan sehr naiv war von diesen 2 Zwillingen. Die haben das. Die haben überlegt, ich nehme den Ball, du lenkst ihn ab mit dem Sand und dann schaust du vielleicht wieder bewusstlos und in dieser Zeit schnappe ich mir den Ball und wir sind naiv. Unschuldig. Ich glaube, es geht Jesus um etwas anderes, wenn er von den Kindern redet. Und der Sigi Zimmer, ein deutscher Theologe, hat mich auf das gebracht. Das habe ich das erste Mal gehört. Es geht um etwas, was für jedes Kind auf der ganzen Welt muss gelten. Immer, damals wie heute. Und darum kann es nicht an ihrem Verhalten liegen, oder ihrer Intelligenz, oder dass sie an den Weihnachtsmann glauben können. Ich glaube, es geht um das. Ein Kind, alle Kinder sind abhängig. Ohne seine Eltern oder eine andere enge Bezugsperson, die Rolle übernimmt, kann ein Kind nichts. Ich rede von Sachen wie sich Essen besorgen oder sich Kleider beschaffen, sich waschen, sich sicher fühlen. Die ersten Jahre von seinem Leben kann ein Kind nichts von dem. Und nur weil es die Sachen gezeigt bekommt, weil da Eltern sind, die Sachen mit ihm machen, kannst du lernen, mit der Zeit selbstständig werden. Ein Kind ist in allem abhängig von den Eltern. Es ist in allem abhängig von den Eltern. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Witz an der Geschichte? Wie redet denn Jesus von Gott? Wie nennt er ihn? Er sagt, Abba. Papi, Daddy, Papa, Baba, Bubu. Was auch immer dein Name ist für Vater. Das. Ich realisiere immer mehr, wie essentiell das ist für mein Verständnis von der Botschaft von Jesus. Gott hat sich nie als Vater und Sohn offenbart. wenn seine Idee, seine Vorstellung für das Königreich nicht Familie gesehen wäre. Eine gute Familie, verbunden, frei und mit ihm als Ältere. Und wir sind Kinder. Wir sind Kinder. Versteht ihr? Sorgt sich ein Kind darum, ob es etwas zu essen geben wird. Heute Morgen habe ich gefragt, sorgen sich die Kinder im Kinderexpress dort jetzt gerade, ob es zu Mittag geben wird? Sorgen sich die Kinder, ob sie Kleider werden haben zum Anziehen, wenn sie morgen aufstehen? Ob sie sauber sind? Ist das denn egal? Nein! Das ist der Job der Eltern. Ein weises Kind. Ein weises, das auf sich selber gestellt wird. Das auf sich selber gestellt ist. Für sich selber schauen muss. Das muss Angst haben. Nackt sein, hungrig, traurig, unsicher. Aber ein Kind, ein Sohn oder eine Tochter, das kann seinen Eltern vertrauen. Du und ich, wir können unserem himmlischen Papi vertrauen. Und Jesus sagt das mega deutlich in der Bergpredigt. Sagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Euer himmlischer Papi weiß genau, was ihr braucht. Was heisst das für den reichen Mann, wenn wir jetzt zurückgehen? Das passiert mit den Kindern. Und was heisst das für den reichen Mann, der zu Jesus kommt? Was heisst das für mich, reichen Mann? Oder wo mir das klar geworden ist, dass ich das Kind sein soll, ist auch klar geworden, dass die Frage oder das Problem mit dem Reichtum nicht ist. Das Problem oder die Frage mit dem Reichtum ist nicht, wie viel Geld ich habe. Sondern wem ich mein Vertrauen schenke. In was besteht meine Sicherheit? Weiss ich, dass ich zu essen habe, Kleider habe, medizinisch versorgt werde, weil ich genug Geld habe? Weil ich einen Job habe? Weil ich in der Schweiz wohne? Oder weil mein Papi im Himmel mir gesagt hat, Micha, ich schaue für dich. Ich werde für dich sorgen. Versteht mich? Ich sage nicht, dass er nicht zu mir schaut, durch mein Geld vielleicht, oder meinen Job, oder durch mein in der Schweiz wohnen. Aber die kritische Frage dabei, wo Jesus dir und mir stellt, ist, wird sich etwas an deinem Gefühl von Sicherheit ändern, wenn das alles verlieren würde? Geld weg, Job weg, Wohnung weg, Schweiz weg. Wenn du dich bis jetzt gewehrt hast dagegen, dass ich sage, dass du zu den Reichen gehörst, dass wir da innen reiche Menschen sind und uns die Sünde darum auch alle etwas angeht, dann ist das die Frage, die dir beantwortet, ob der reiche Mann aus dieser Begegnung mit Jesus in dir innen steckt oder nicht. Lass uns schnell zu dieser Bibelstelle zurückgehen. Dass Jesus von dem Mann verlangt, seinen Reichtum aufzugeben, ist nicht eine Bedingung für Jesus, den Mann anzunehmen. Es war eine Bedingung für den Mann, Jesus anzunehmen. Es war sein Hindernis. Und zwar nicht, das muss ich ganz klar sagen, weil Jesus will, dass der Mann arm ist. Oder ihn will blogen oder auf die Probe stellen. Wir lesen ja, Jesus hat ihn lieb gewonnen. Nein, Jesus hat es gut gemeint mit ihm. Er will, dass er die Freiheit kennenlernt. Sich nicht sorgen zu müssen, sondern vertrauen zu können. Und zwar dem, was sich nicht ändert, was zuverlässig ist, was der unverrückbare Fels ist und wird sein. Das gilt für den reichen Mann und es gilt genauso für mich und dich. Geld, Job, Wohnung, Wohnort, all das, das kann alles wechseln. Und sich verändern. Jesus meint es gut mit dir und mit dem reichen Mann in der Geschichte, wenn er ihn auffordert, alles wegzugeben. Das Geld hat die Power, dich zurückzuhalten vom erfüllten Leben, wo in Jesus ist, wo Jesus selber ist. Es ist eine reale Bedrohung. Und es gibt Leute, vielleicht hier innen, für die ist das nicht nur eine Bedrohung, sondern schon Realität geworden. Und wir sehen das auch in dem Beispiel in der Begegnung, dass das passieren kann. Und Jesus kennt die Macht vom Reichtum. Und darum rief er aus, wie schwer kommen die Reichen ins Reich von Gott. Aber zu seinen Jüngern sagt er Kinder. Ihnen rief er in Erinnerung, wer sie sind und wer ihr Vater ist. Vielleicht fragst du dich, ja, aber was ist denn mit den Kindern? Was ist denn mit mir, wenn ich Ja sage zu dem Ruf von Jesus? Wie sieht das aus, das Leben danach? Und du bist nicht schlecht unterwegs, weil der Petrus hat genau die gleiche Frage gehabt nach dieser Begegnung und hat Jesus konfrontiert. Wir lesen in Vers 28, dass der Petrus das Wort ergreift und sagt, Jesus, wir haben alles verloren und sind dir gefolgt. Was ist mit uns? Und Jesus hat gesagt, Amen, ich sage euch, es gibt keinen, der um meinetwillen und fürs Evangelium Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Acker verlässt und wo nicht hundertfach empfängt. Jetzt, in dieser Zeit. Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Acker. Sogar mitten in Verfolgungen. Und in der kommenden Welt gibt es ewiges Leben obendrauf. Es gibt keinen, der aufgibt und nicht hundertfach empfängt. Gott fordert nichts von uns, um es für sich zu haben. Er hat nicht zu wenig. Was wir ihm willig angeben, das gibt er hundertfach zurück. Er hat unendliche Ressourcen. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Und jetzt stell dir das vor, die Person oder das du, wo unendliche Ressourcen hat und dem nichts unmöglich ist, der will ein guter Vater sein für dich und für dich schauen und für dich sorgen. Dich vielleicht sogar manchmal ein verwöhnen, weil er kann. Und darum möchte ich dich fragen, wo ist dein Schatz? Beeinflusst dein Geld dein Leben mit Jesus? Oder beeinflusst dein Leben mit Jesus dein Geld? Was hat Priorität? Was beschützt du vor allem anderen? Was bestimmt dein Denken, dein Handeln, deine Beziehungen? Wenn dein Schatz bei Gott ist, dann beschützt du ihn, Beziehung zu ihm und was er sagt, mehr als dein Geld oder dein Job oder dein Wohnort. Und dann, wenn diese Priorität stimmt, dann kannst du auch reich sein von Gott, ohne dass es dich beeinflusst. Der Paulus ist einer gesehen, der hat seine Priorität festgelegt und seinen Blick auf Jesus gerichtet. Und er schreibt an Philippo in seinem Brief an sie, ich kann bescheiden leben, ich kann auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht. Satt werden und Hunger leiden. Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Aber alles vermag ich. Alles ist mir möglich. Durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Christus. Wenn Jesus dein Schatz ist, dann wird alles andere nimm dein Problem, nimm deine Sorge, weil Gott zusagt, dass er für dich sorgt und dir schaut. Und ich würde dich heute Morgen fragen, lebst du wie ein Kind oder lebst du wie ein Weise? Ist Gott so real in deinem Leben? Darf er real sein in deinem Leben? Darfst du zu Situationen kommen, wo er für dich schaut, wo du nicht für dich selber schaust. Jesus streckt dir heute oben seine Hand entgegen und ladet dich ein, ihm nachzufolgen. Teil von einer Familie zu werden. Sorgen aufzugeben. In den Arm vom besten Vater, den du dir vorstellen kannst, anzukommen. Loszulassen. Vielleicht dein Geld, vielleicht dein Job, vielleicht das Baselland. Es ist so ein verbrauchtes Bild, weil. Aber ich brauche es trotzdem. Weißt du? Er lädt dich ein, loszulassen, damit du kannst empfangen. Wenn du etwas in deiner Hand hast, ist es schwierig für ihn, dir etwas zu geben. Es braucht einen Moment vom Aufgeben, vom Loslassen. Im Vertrauen darauf, dass deine Hand mehr gefüllt wird, als du je gedacht hast. Es ist ein Kehlen im Vertrauen, dass du gefangen wirst, dass du gehalten wirst. Hundertfach. Du hebst besser, wenn du loslässt. Du hast mehr, wenn du loslässt. Wir singen noch You Make Me Brave nochmal. Du gibst mir den Mut. Du machst mich mutig. Du riefst mich raus vom sicheren Strand in die Welle, ins Meer, wo ich es nicht mehr unter Kontrolle habe. Aber keine Angst. Keine Angst auf der Welt und im Universum kann deine Versprechen hindern, in Erfüllung zu gehen in meinem Leben. Und deine Liebe überspielt mich, umgibt mich, je weiter ich rauslaufe. Du bist für uns. Du bist nicht gegen uns. Jesus meint es gut mit dir, wenn er dich auffordert, loszulassen.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.